Hallo, liebe Hörerinnen und Hörer. Ich habe heute das Vergnügen, mit Jan Bredak zu sprechen, Gründer und Inhaber der Supermarktkette, der veganen Supermarktkette Vegans und Autor von Vegan für alle. Ich habe es eben mit Jan auch schon so besprochen, dass vegan mehr ist als nur eine Art, sich zu ernähren. Das ist für mich ebenfalls klar. Das ist eine Lebensweise, eine Lebenshaltung. Und auch, dass wir endlich Schluss machen müssen mit Massentierhaltung und industrieller Landwirtschaft, teile ich ebenfalls voll und ganz. Jetzt im kommenden Gespräch steht für mich ein Thema vor allen Dingen an: Wie steht es denn um die Unternehmensführung von Vegans? Und ich möchte so zum Einstieg, so quasi als Inspiration, ganz kurz zwei Textstellen vorlesen, die ich gefunden habe, die ich sehr spannend fand und die mir auch sehr gut gefallen haben. Da wäre zuerst mal: Zur ökologischen Nachhaltigkeit gehört für mich auch, dass man nicht nur Tiere, sondern auch seine Mitmenschen fair behandelt. Etwas weiter schreibt Jan dann: Unsere Arbeitswelt macht uns krank. Warum reden wir nicht auch über Massenmenschenhaltung? Wenn ich Legebatterien sehe, in denen sich die Hühner gegenseitig zu Tode hacken, sehe ich auch die Bürohochhäuser, Fabrikhallen, Callcenter, in denen Lebewesen gefangen gehalten, gequält und misshandelt werden, bis sie anfangen, einander auf den Köpfen herumzuhacken, nur um selbst zu überleben. Zitat Ende. Ich habe dann auch gelesen, dass ihr 30% mehr zahlt als den branchenüblichen Durchschnittslohn, dass es Boni bei Vegans gibt. Jetzt die für mich spannende Frage und Einstieg ins Gespräch: Was macht ihr sonst? Was machst du sonst, um faire Arbeitsverhältnisse zu schaffen? Vielleicht sogar richtig gute und nicht nur faire Arbeitsverhältnisse?
Ja, also es ist, um es gleich mal vorweg zu sagen, es ist ein riesiger Spagat und für mich die größte Herausforderung, die wir tagtäglich hier zu bewerkstelligen haben. Auf der einen Seite die betriebswirtschaftlichen Parameter, die gottgegeben sind, an denen kommen wir nicht vorbei, zu beherzigen, um wirtschaftlich rentabel das Unternehmen zu halten, um gegenüber Investoren, Banken, also den ganzen Stakeholdern auch, weil wir dann eine gewisse Verantwortung haben. Und auf der anderen Seite aber genau diese ethischen Werte, die wir uns gesetzt haben, und die gehören für mich unabdingbar zur veganen Lebensweise, und ich betone bewusst auch Lebensweise, weil vegan heißt für mich und für viele andere nicht Ernährung, sondern es ist tatsächlich Lebensweise an die Werte geknüpft. Und um es jetzt auf das Thema Unternehmen zu projizieren, wir haben von Anfang an jetzt nicht hier, wir haben uns alle lieb und jeder macht mal so ein bisschen anarchistisch, sondern wir haben sehr wohl Strukturen geschaffen, aber innerhalb dieser Strukturen sind die Mitarbeiter weitestgehend selbstbestimmt und auch eigenverantwortlich für das, was sie tun und vor allen Dingen, wie sie es tun. Und es gibt, und das ist so ein Kodex, es gibt bei uns nicht die Frage, wer ist schuld oder wer hat das zu verantworten, ja, um im Nachgang irgendjemanden ans Kreuz zu nageln, sondern bei uns geht immer, es geht also nicht gegen, sondern es ist immer, die Grundeinstellung ist immer dafür, wie können wir was dafür tun, dass bestimmte Dinge so laufen, wie sie laufen sollen. Und es wird keinem der Kopf runtergemacht. Meine Erfahrungen sind, und das ist leider eine bittere Erkenntnis der letzten 3 Jahre, wir wachsen ja sehr stark und haben mittlerweile um die 100 Mitarbeiter und auch ziemlich verteilt und auch aus ziemlich unterschiedlichen Bereichen, unterschiedliche Bildungsstände, Ausbildungsgrade. Meine Erfahrung ist, dass viele, die meisten mit dieser Freiheit, mit dieser Eigenverantwortung überhaupt nicht umgehen können und eher sich unwohl fühlen und eher dazu neigen, mehr Rahmen und mehr Regeln einzufordern. Das ist tatsächlich eine Erkenntnis, die ist sehr, die war für mich sehr überraschend. Und wir entwickeln gerade mit unseren Mitarbeitern anhand unseres Wertesystems, entwickeln wir gerade so Verhaltensmodi, und das muss man lernen. Und wir gerade so Mitarbeitern im Ladenbereich, Verkaufsberater, die oft aus Maschinen kommen, wo sie nur gedrückt und ich sag mal auf Leistung getrimmt waren, ja, ohne ihre Bedürfnisse dabei zu berücksichtigen, die tun sich extrem schwer, Vertrauen zu fassen in die Führung, dass sie nicht wieder irgendwann am falschen Ende des Seils hängen oder für bestimmte Dinge verantwortlich gemacht werden. Und das ist echt eine Challenge, die Mitarbeiter da zu motivieren und ihnen über viele, viele, viele Erlebnisse ihnen Vertrauen zu schenken. Wenn das mal gefruchtet hat, ja, dann reißt das auch mit und dann erlebt man auch das, was viele unserer Kunden an unseren Mitarbeitern festmachen, nämlich eine ganz andere Stimmung als jetzt in anderen Märkten.
Ja.
Und ich mache das nicht an der Bezahlung fest, die in der Tat höher ist als in vergleichbaren Einzelhandelsbetrieben.
Ja, ja. Hätte mich jetzt auch gewundert, denn die Bezahlung vermutlich bei Mercedes, wo du ja ursprünglich herkommst, war vermutlich nicht ganz schlecht. Und Boni hat es vermutlich auch gegeben. Und damit ist ja noch nicht sichergestellt, dass es faire Arbeitsverhältnisse gibt, geschweige denn wirklich eine gute Arbeitskultur. Ich kann das sehr gut nachvollziehen mit diesem Umgang mit der Freiheit, vielleicht auch die Angst vor der Freiheit. Ich habe viel mit Unternehmen zu tun, bei denen es um weitreichende Selbstbestimmung geht. Und das ist tatsächlich ein Problem, was immer wieder auftaucht. Ich habe zum Beispiel vor kurzem mit dem Geschäftsführer eines Autohauses oder einer ganzen Kette von Autohäusern gesprochen, die schon seit 1957 sehr, sehr weitreichende Mitbestimmung entwickelt haben, wo wirklich tatsächlich auch alle unternehmensrelevanten Entscheidungen gemeinsam entschieden werden und auch nicht durch die Geschäftsführung alleine entschieden werden können. Die kann das also in keiner Weise alleine steuern. Und die haben dann tatsächlich auch irgendwann festgestellt, als es eine Umstellung gab hin eben zu dieser deutlich besseren und weitreichenderen Mitbestimmung, dass viele der Mitarbeiter das eben auch erstmal nicht wollten, dass sie sich ein Stück zurückgesehnt haben nach den alten, scheinbar klaren Strukturen. Und im Grunde genommen so ein bisschen gesagt zu bekommen, was sie denn nun machen sollen. Und die haben dann festgestellt, dass es sehr, sehr wichtig ist, im Grunde genommen, die sprechen auch wirklich von Wirtschaftsdemokratie in dem Unternehmen, haben das auch in der Betriebsverfassung festgeschrieben. Und die haben gemerkt, dass es einfach sehr wichtig ist, den Mitarbeitern auch die Kompetenzen an die Hand zu geben, mit dieser Freiheit umzugehen. Es hat dann da rein geführt, dass die wirklich im Grunde genommen ein fortlaufendes Weiterbildungs- und Qualifikationsprogramm haben, wo sich die Leute auch selber überlegen können, was sie brauchen, um mit dieser Freiheit umzugehen. Ist das bei euch auch ein Thema, sowas in der Art? Also ich sag mal, die Leute wirklich da stark zu machen, dass die das auch entsprechend tragen können, diese Verantwortung übernehmen können?
Ja, das sag ich ja. Das ist tatsächlich einer der schwierigsten Punkte, zumal wir gerade in Anfangsphasen, dadurch, dass wir so stark wachsen, das kommt ja noch erschwerend hinzu.
Ja.
Wir stellen ja jede Woche neue Mitarbeiter ein. Und diese dann wieder immer wieder die Kraft aufzubringen, in diesen Modus zu versetzen, weil sie kommen alle, man kann sagen, wirklich 100% kommen alle aus anderen Bereichen, wo sie es anders vorgelebt bekommen, wo sie andere Erfahrungen gemacht haben. Und das ist ja wie bei kleinen Kindern, ja, wenn die sich mal die Finger verbrannt haben an der Herdplatte, dann dauert es sehr lange zu sagen, guck mal, das ist ein Induktionsherd, da kannst du jetzt rauffassen, der tut wirklich nicht weh.
Ja.
Und die zucken immer noch zurück, wenn sie die Platten sehen. Und für mich hat das zwei Seiten. Auf der einen Seite ist es für mich erschreckend, gerade aus den Bereichen, ich sag mal, Einzelhandel ist jetzt nicht der Hochlohn. Sektor, ne, in der Industrie oder im Handel. Schlechte Arbeitszeiten, schlechte Bezahlung. Ja. Für mich ist es erschreckend, wie diese Menschen, zu was die geknechtet wurden und wie klein die in ihrer Persönlichkeit gematcht wurden.
Ja.
Und das habe ich ja in dem Buch versucht zum Ausdruck zu bringen. Also für mich ist diese Diskrepanz zwischen Massentierhaltung und der Menschenmassenhaltung, die gibt es gar nicht. Ja? Da ist echt eine Parallelität dahinter. Mhm. Man muss es einfach nur mal verbildlichen und vor Augen führen.
Mhm.
Und mit Schulung alleine ist es nicht getan, weil es ist ein Prozess. Also es tut mir schwer, da jetzt Zeiträume zu nennen, aber Minimum 3 Monate brauchen die Akklimatisierung. Und manchmal kommt es halt tatsächlich vor, dass Menschen in dieser Zeit schon wieder gehen, weil sie sagen, wow, das ist mir zu anstrengend. Und wir haben jetzt geschafft, hier in der Zentrale eine gewisse Führungskultur zu etablieren. Mal abgesehen, wie gesagt, von der Bezahlung, wo die Mitarbeiter am Unternehmen beteiligt sind, ja, also tatsächlich auch über richtige Anteile am Unternehmen beteiligt sind, bis über Mitbestimmung bei allen Themen. Das ist jetzt kein Diskutierclub, ja, aber gerade so Themen, die strategischer Natur sind, dann setzen wir uns mit allen zusammen und sagen, wollen wir das so machen? Ist das für euch okay? Habt ihr dazu Ideen? Und es ist ein Matching-Prozess und das dauert in der Tat und das ist für ein Start-up manchmal auch hinderlich, wenn es dann manchmal auch 2-3 Wochen länger dauert. Ne? Also es war in der Vergangenheit so, ich habe das Unternehmen ja als Einzelunternehmen aufgebaut, ursprünglich. Ich war es gewohnt, bei Daimler immer mit Teams zusammenzuarbeiten, aber eben auch sehr stark hierarchisch geprägt.
Ja.
Und zum Schluss war ich ja in Russland und da ist es so, wenn sie vor 100 Menschen den Kopf nach links drehen, dann drehen 100 Leute den Kopf nach links. Mhm. Mhm. Egal, ob sie es gut finden. Und es in der Anfangsphase von Veganz, alle Entscheidungen, die ich getroffen habe, die hat keiner in Frage gestellt. Und ob die jetzt alle richtig waren, ja. da mache ich auch ein Fragezeichen dran. Und ich, für mich ist es ein Segen, Menschen um mich zu haben, die den Mut haben, die die Persönlichkeit entwickelt haben, die das Verantwortungsbewusstsein haben für ihre Bereiche und auch sagen, nee, ich würde das gern so machen oder guck mal da oder wie siehst du denn das? Und da entwickelt sich auch untereinander eine ganz andere Verbindung als jetzt nur eine Kollegialität. Also nicht guten Tag und auf Wiedersehen, sondern da entstehen tatsächlich richtig feste Bindungen und die Menschen entwickeln so ein richtiges Feuer, um für diese Firma hier zu arbeiten. Und dann ist es am Ende auch völlig irrelevant, ob man dann mal 20 Stunden an einem Tag hier hängt, weil man halt das Thema zu Ende machen will. Mhm. Dafür fragt aber auch keiner und es gibt überhaupt keine Diskussion, wenn man dann mal einen Tag gar nicht hier ist. Und da muss man auch keinen Urlaubschein schreiben oder ne? Das ist so eine Art Vertrauensarbeitszeit, nenne ich es jetzt mal. Ne?
Mhm. Schön. Da hat mich sehr gefreut, das zu hören, weil das wäre jetzt auch meine nächste Frage schon gewesen, wie Mitbestimmung oder Selbstorganisation noch weiter umgesetzt wird als täglich am Arbeitsplatz. Und jetzt zu hören, dass ihr da auch gemeinsam über die Strategie nachdenkt, finde ich sehr, sehr spannend. Magst du mal einen kleinen Einblick geben in dein Innenleben? Du kommst ja eben genau aus dieser sehr hierarchischen Kultur, wie du das in dem Buch beschrieben hast und jetzt auch gerade nochmal erwähnt hast. Mhm. Jetzt auf einmal als auch wirklich Inhaber dieses Unternehmens und Gründer entwickelst du jetzt auch die strategische Ausrichtung gemeinsam mit deinen Mitarbeitern und diskutierst das. Wie geht's dir damit?
Also ich muss fairerweise dazu sagen, dass ich innerhalb der Daimler AG schon immer auch so ein bisschen so ein bunter Papagei war, weil ich viele Dinge anders gehandhabt habe, auch gerade dann als leitende Führungskraft, was ich ja sehr früh wurde.
Ja.
Ich habe ja dann noch ein MBA in St. Gallen hinterhergeschoben und habe gerade da als Kernthema gehabt Mitunternehmertum. Okay. Und ich habe quasi am Beispiel von meinen Organisationsstrukturen, die ich bei Daimler hatte, ich hatte viele Außendienstler, ich hatte die ganzen Gebietsleiter, die ganzen Vertriebsleute, aber auch im Innendienst die Strategen, Controller, also es war ein bunt gemischter Haufen. Und ich habe auch in meinen Organisationsstrukturen dieses Mitunternehmertum schon mit sehr theoretischen Herangehensweisen, aber ich war da voll überzeugt oder bin immer noch davon überzeugt, habe die versucht zu implementieren. Und das hat meine Organisation zu diesem Zeitpunkt innerhalb der Daimler AG immer herausstechen lassen. Ich war immer sehr, sehr, sehr erfolgreich.
Ja.
Was am Ende natürlich auch dazu geführt hat, dass man Karriere macht. Klar, logisch.
Ja,
aber
ja.
Mein großes Vorbild in dem Ganzen ist ja Götz Werner, also von DM.
Ja, klar.
Der für mich so ein schillerndes Beispiel ist. Und dann bei dem habe ich viele Anleihen genommen, ja, und habe viele Dinge auch umgesetzt und versuche es auch jetzt in unserem neuen Metier umzusetzen. Insofern ist dieser Schritt aus meinem alten Leben in das Neue nicht so groß, aber er bietet mir natürlich deutlich mehr Gestaltungsspielraum, als ich den früher hatte.
Ja.
Ich habe hier wirklich rundum 360 Grad. Früher hatte ich vielleicht 180 Grad Bewegungsspielraum. Ne? Den habe ich aber ausgenutzt im Rahmen der Möglichkeiten. Und ich muss noch was dazu sagen. Früher war ich, sag mal, zu 80% umgeben von Akademikern.
Ja.
Leute, die auch von sich aus einen Antrieb hatten, Karriere zu machen.
Ja.
Heute sieht das ein bisschen anders aus. Da habe ich hier in der Zentrale, sage ich mal, 100% Akademiker, aber so bei uns in den Außen, in den Retail, im Retail sind das eher, ich sag mal, ja, aus dem Einzelhandel kommende, handwerklich erlernte Berufe. Da steht das Thema Karriere und Unternehmen nicht an erster, da steht eher so das Thema Freizeitwert, ne? Und oft ist es sogar sehr antikapitalistisch geprägt.
Ja.
Da geht es einfach darum, ich arbeite, um zu überleben. Und diese Arbeit hier bei Veganz gibt mir halt eine Möglichkeit, mit einem Job meine Familie zu ernähren.
Ja, ja.
Und das macht es sehr diffizil, weil man hat dann natürlich ganz andere Mechanismen und man muss eine ganz andere Motivation schaffen, ne? Und eine ganz andere Herangehensweise als jetzt mit Leuten, die von Hause aus andere Skills mitbringen.
Ja, ja, sehr nachvollziehbar. Das klingt jetzt für mich auch alles so, als würde dein Vertrauen in deine Mitarbeiter und Mitmenschen da sehr, sehr bestätigt werden.
Siehst du, nicht immer.
Natürlich nicht immer, das denke ich auch. Das wäre sehr sonderbar, wenn es quasi der Himmel auf Erden wäre, was das angeht. Also Menschen sind halt Menschen und es gibt überall welche, wo Vertrauen dann halt auch problematisch wird irgendwann oder wo Vertrauen enttäuscht wird. Beschreib doch vielleicht nochmal ganz kurz zum Abschluss dein Menschenbild, was du bei Veganz hast und wie du dir wünschst, dass es weitergeht bei euch.
Also mein Menschenbild ist, dass wir selbstbestimmte, wirklich mit einer ausgeprägten Persönlichkeit, mit einem ausgeprägten Selbstbewusstsein, mit erhobenem Kopf Menschen, die lachen und die freudig sind und also wo alle Dinge zusammenkommen. Einmal das Thema, dass die existenziellen Dinge keine vordergründige Rolle spielen, sondern dass das einfach gegeben ist, ja, dass man aus seiner Arbeit, bei der man viel Freunde hat, sogar noch leben kann, was nicht selbstverständlich ist. Ja?
Ja.
Also gerade jetzt im Einzelhandel musste ich das lernen, dass das überhaupt nicht selbstverständlich ist. Nach 42 Stunden Arbeit in der Woche oder 43 und Schichtdienst und samstags und sonntags. Und dass man da tatsächlich sogar noch einen zweiten Job anheuern muss, um seine Familie zu ernähren.
Hm.
Und was mir ganz wichtig ist, dass diese Menschen eine Identifikation mit den Werten haben, die der Veganismus ein Stück weit vorgibt, die wir im Unternehmen aber greifbarer machen, ja, handhabbar, im täglichen Erleben. Und dass diese Leute sich auch einbringen mit ihrer Persönlichkeit, mit ihrem Wirken, das auch auf unsere Kunden übertragen. Und ich merke an den Rückmeldungen, wir haben sehr viel Stammkundschaft, was die rückmelden ist, man kommt bei euch in einem Laden und das ist einfach anders.
Hm.
Ja? Da ist halt nicht die 450-Euro-Kraft, die nur Regale einräumt und den Rest interessiert sie nicht, weil es einfach, es ist halt ein Job, sondern das sind Leute, die sind mit Herz und Seele hinter dieser Firma, hinter den Produkten, hinter der Philosophie und leben das auch gegenüber den Kunden. Hm. Haben keine Angst, auf die Kunden zuzugehen, haben keine Angst, überhaupt das Thema Angst spielt eine große Rolle.
Ja.
Also Angst vorm Chef, ja? Angst vorm Kunden, Angst vor Beratung, Angst spielt eine echt große Rolle. Weil Angst kommt aus dem Thema, ich könnte einen Fehler machen.
Hm? Ja.
Und genau diese Kultur, diese Fehlerkultur, die versuchen wir bei uns zu eliminieren oder anders zu gestalten.
Schön. Ja, ich selber spreche da von einer Fehlerfreundlichkeit und spreche gar nicht mehr von Fehlerkultur, sondern wirklich die innere Haltung zu entwickeln, dass aus Fehlern, also erstmal Fehler sowieso passieren, weil Irren ist menschlich, da kommt man eh nicht drum herum. Früher oder später passiert ein Fehler, das ist das eine. Es gibt natürlich Fehler, die sollten auch nur einmal passieren, aber es gibt eben auch Fehler, aus denen sich ganz tolle Dinge entwickeln können.
Total, also bisher natürlich. Und abschließend würde ich halt sagen, es macht mich zutiefst betroffen und da sind wir nur ein ganz kleiner, ja, wirklich ein ganz kleiner Tropfen. Es macht mich zutiefst betroffen, dass unsere Gesellschaft in Summe, im Grundsatz total anders gepolt ist.
Ja.
In allen Bereichen, ob das jetzt auf den Ämtern ist, ob das im Einzelhandel, ob das in Werken ist, überall, es begegnet einem überall. Entweder Gleichgültigkeit, ja, totale Disconnect zu allem, oder diese Ängstlichkeit, Fehler zu machen. Aber so richtig Persönlichkeiten mit Freude, das erlebt man vielleicht so in jungen Startups, ne, wo noch Strukturen noch nicht so ausgeprägt sind. Da hat man das noch. Aber das ebbt dann auch schnell ab, ne? Weil Strukturen sind ja notwendig. Also ohne Strukturen kann man sicherlich auch ein Unternehmen nicht erfolgreich langfristig auf den Beinen halten. Das eine darf das andere nur nicht ausschließen.
Ja.
So, jetzt habe ich genug gequatscht.
Das war alles sehr spannend und ich glaube auch vor allen Dingen für die Hörer und Leser deines Buches sicherlich auch sehr erhellend. Lieber Jan, ganz, ganz herzlichen Dank für das Interview. Ich fand es sehr spannend, sehr schön, dass wir miteinander gesprochen haben, liebe Hörerinnen und Hörer. Ich hoffe, euch hat es auch Spaß gemacht. Jan, ich wünsche dir alles Gute und für euer Unternehmen viel Erfolg.
Ja, danke.
Ciao.
Ciao.